Ferdinand Ries. Dritter Satz aus der Sinfonie Nummer 1, Menuetto Moderato, mit der Tapiola Sinfonietta und Jan Nissonen.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Il Yong Kim liest heute die 13. und letzte Folge aus dem Roman Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon in der Übersetzung aus dem Koreanischen von Jan Hendrik Dirks. In dieser letzten Folge lernen Sie das Prinzip des Ghost Doctors kennen. Ein Ghost Doctor ist ein Arzt, der eine Operation anstelle des eigentlich verantwortlichen und meist prominenteren Chirurgen durchführt. Das ist wohl eine Praxis, die in südkoreanischen Schönheitskliniken weit verbreitet ist. Zunächst allerdings unterhält sich Doc Go mit Gwak, der nämlich seinen Job als Privatdetektiv an den Nagel hängt und künftig die Nachtschicht in Frau Yoms kleinem 24-Stunden-Laden übernehmen wird.
Verhalten Sie sich so wie den Kunden gegenüber, sagte ich plötzlich. Er sah mich an. Zu den Kunden, den Menschen, die hier im Laden zu Gast sind, sind Sie doch auch freundlich. Also seien Sie einfach zu Ihrer Familie genauso freundlich. Das müsste gehen. Herr Gwak bedankte sich und ging. Ich sah ihm nach. Ja, war man als Familie auf der Wegstrecke des Lebens, die man gemeinsam ging, nicht eigentlich auch beieinander zu Gast? Und ob VIP oder unwillkommener Besucher, es gab keinen Grund, einander zu verletzen. Offenbar war er mit meiner Antwort, die ich ihm aus dem hohlen Bauch herausgegeben hatte, zufrieden, und so fühlte ich mich auch ein wenig erleichtert. Aber war es auch eine Antwort für mich? Könnte ich selber bei meiner Familie wenigstens wieder zu Gast sein? Ich sah Herrn Gwak und Sonsuk noch beim Schichtwechsel zu, bevor ich den Laden schließlich verließ. Ich ging wieder zum Hauptbahnhof. Ich durchquerte die Bahnhofshalle, die eine Zeit lang meine ständige Bleibe gewesen war, und ging über den Bahnhofsvorplatz zur Bushaltestelle. Einer der dort abfahrenden roten Regionalbusse würde mich an mein heutiges Ziel bringen. Während ich an der Bushaltestelle wartete, musste ich an Sonsuk und ihren Sohn denken. Gerade eben hatte Sonsuk gelächelt und gesagt, sie beide hätten nun auch über den Kakao-Talk-Messenger Kontakt. An dem Tag, als sie sich mit mir unterhalten hatte, hatte sie ihrem Sohn ein Päckchen Samgap-Kimbap und einen herzlichen Brief überreicht und bald darauf eine lange Textnachricht auf Kakao-Talk erhalten. Ihr Sohn hatte sich bei ihr entschuldigt und sie um ein wenig Geduld gebeten, da er dabei sei, Vorbereitungen zu treffen für eine Arbeit, die er wirklich gern machen würde. Und das hatte genügt, um Sonsuks Vertrauen in ihren Sohn wiederherzustellen. Das Leben bestand aus Beziehungen, und Beziehungen bestanden aus Kommunikation. Erst jetzt begriff ich, dass das Glück nichts Fernes war, sondern darin bestand, Gefühle und Gedanken mit den Menschen unmittelbar neben mir zu teilen. Im 24-Stunden-Laden, wo ich den letzten Herbst und Winter verbracht habe, und in den Jahren davor, zu meiner Zeit am Hauptbahnhof von Seoul, habe ich langsam und Stück für Stück dazugelernt. Familien, die sich am Bahnhof von Familienmitgliedern verabschiedeten, Verliebte, die auf Verliebte warteten, Kinder, die ihre Eltern begleiteten, Freunde, die wegfuhren, um sich mit Freunden zu treffen. Reglos habe ich da gehockt, sie beobachtet, Selbstgespräche geführt, mich durch die Gegend bewegt, mich herumgeplagt und allmählich so etwas wie eine Ahnung bekommen. Der Bus fuhr eine ganze Weile, bis er schließlich in einer Kleinstadt im Süden der Provinz Gyeonggi-do ankam. Der Bus, der mich an einer Haltestelle an der Nationalstraße abgesetzt hatte, verschwand in einer Staubwolke, und ich ging zurück zu der Stelle, wo ich im Vorbeifahren das Schild gesehen hatte. Ich erreichte das Schild und betrachtete es einen Moment lang. Dort stand 500 Meter bis zum Gedächtnisgarten The Home. Und während ich die 500 Meter den Hügel hinauflief, dachte ich darüber nach, wie man den Namen der Gedenkstätte übersetzen könnte. Als Zuhause, als Familie, als Nest? Ich konnte verstehen, was derjenige gefühlt haben musste, der sich diesen Namen ausgedacht hatte. Home war halt einfach Home. Auf jeden Fall fühlte es sich für mich, einen Obdachlosen, seltsam an, nach Hause zu gehen. Es war ein Ort, an dem ich nicht würde wohnen können, wenn ich tot war. Und an dem ich nicht willkommen war, solange ich noch lebte. Doch nun war ich hier. Und es war Zeit, mich zu stellen. Als ich an der erdrückend riesigen Skulptur am Eingang der Gedenkstätte vorbeikam, zog ich den Zettel hervor, den Herr Guac mir gestern gegeben hatte. Ich überprüfte die Adresse. Green A303, nahm meine Maske ab und atmete aus. Der Park der Gedenkstätte war auf steilem Gelände an dem sonnigen Hang angelegt worden. Ich geriet außer Atem und sog die klare Luft ein, weil ich am Leben war. Hier aber war das Heim der Toten. Wohl deshalb waren keine Menschen in der Nähe. Während des Beratungsgesprächs war sie sehr besorgt gewesen. Sie hatte mich gefragt, ob die Operation schmerzhaft sein würde, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gäbe und ob anschließend weitere regelmäßige Behandlungen nötig seien. Ich erklärte ihr, dass sie eine Vollnarkose bekommen werde und dass das, worüber sie sich Sorgen mache, nur in schäbigen Krankenhäusern am Rande der nördlichen Stadtbezirke passiere. Dass in den Nachrichten davon berichtet wird, liegt daran, dass es nachrichtenwürdig ist. Mit anderen Worten, es handelt sich um etwas sehr Ungewöhnliches und deshalb ist es in den Nachrichten. Sie machen sich umsonst Sorgen. Wir sind hier in Abgujongdong. Sie haben sich doch sicher alle Kliniken für plastische Chirurgie angesehen, die es hier so gibt, nicht wahr?
Nun, es ist... Ich habe sehr lange dafür gespart und eine nachträgliche oder zusätzliche OP kann ich mir nicht leisten. Deshalb bin ich ein bisschen nervös. Und es ist für mich das erste Mal.
Dann sind Sie hier genau richtig. Keine Sorge, wir werden uns zum ersten und zum letzten Mal um Sie kümmern. Sie müssen nur auf das Krankenhaus und die Ärzte hören und alles tun, was man Ihnen sagt.
Gut, das beruhigt mich. Danke.
Eine Woche später, gerade als sie operiert wurde, wiederholte ich die gleichen Worte gegenüber einer anderen Klientin. Ich hatte der Operation, die von Dr. Chö aus dem zahnärztlichen Team durchgeführt wurde, anfangs noch zugesehen, mich dann aber zurückgezogen, um ein weiteres Beratungsgespräch zu führen. Meine Patientin, die Frau, die ich so beruhigt hatte, wurde von einem Ghost-Doktor operiert und starb. Der Direktor beeilte sich, den Vorfall zu vertuschen. Der Ghost-Doktor existierte buchstäblich nicht und ihr Tod wurde zu einem medizinischen Fehler erklärt. Die Eltern flehten vergeblich darum, dass man ihrer toten Tochter das Leben zurückgebe und verklagten das Krankenhaus. Aber der Direktor ließ seine juristischen Beziehungen spielen, sodass schließlich keine Anklage erhoben wurde. Am Ende wurde der Fall durch die Zahlung einer Entschädigung und durch meine Entlassung beigelegt. Der Direktor bat mich, eine Auszeit zu nehmen, bis die schlimmsten Flammen gelöscht seien, und ich konnte mich zu Hause entspannen wie in einem lang ersehnten Urlaub. Ab wann war es schiefgelaufen? Hatte es daran gelegen, dass ich an meiner Stelle einen Ghost-Doktor die Operationen hatte ausführen lassen? Daran, dass ich den OP verlassen und Geld mit der Beratung einer weiteren Patientin verdient hatte, weil mir eine Geisteroperation ganz selbstverständlich erschien? Dass ich diese Frau betrogen hatte, die ihre Operation mit einer Mischung aus Sorge und Erwartung in meine Hände gelegt hatte? Oder war es mein größter Fehler gewesen, für einen Direktor zu arbeiten, der sich nur für Geld interessierte und Geisteroperationen daher am laufenden Band anordnete? Oder war meine innere Armseligkeit schuld, die mich in meinem puren Statusstreben hatte Arzt werden lassen? Oder sollte ich meinen armen und unfähigen Eltern die Schuld geben, die mich in meinen Jugendjahren dazu gebracht hatten, die Welt zu hassen und mir vorzunehmen, eines Tages ganz groß rauszukommen? Damals wusste ich es nicht. Ich wusste es einfach nicht. Inzwischen weiß ich es, doch nun lässt es sich nicht mehr rückgängig machen. Als ich hier stand vor Green A303, vor dem Gesicht derselben 22-jährigen Frau, die ich getötet hatte, konnte ich nicht anders, als mir meine Tränen, die nicht aufhören wollten zu fließen, mit der Maske abzuwischen. Ich konnte ihr nicht in die Augen sehen. Der Frau, die in ihr Äußeres hatte investieren müssen, um in den bevorstehenden Bewerbungsgesprächen eine Chance zu haben.
die während ihres gesamten Studiums in Teilzeit gearbeitet hatte, um sich das Gesicht korrigieren lassen zu können, die versucht hatte, sich den Normen dieser Welt anzupassen, um zu überleben, und die genau dadurch ihr Leben verloren hatte. Mir war, als läge die kalte Klinge, die ihr das Leben genommen hatte, noch immer in meiner Hand. Und mich schauderte. Ich hörte, wie jemand vorbeiging, bedeckte meinen Mund mit der feuchten Maske und senkte meinen Kopf. Ich schloss meine verweinten Augen und bat um Vergebung. Immer und immer wieder. Verzeih mir. Ich habe Unrecht getan. Ich verdiene kein Erbarmen. Wo immer du jetzt bist, Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Als der Bus das Randgebiet von Seoul erreichte, begann sich, wie erwartet, der Verkehr zu stauen. Ich schloss die Augen, als ob ich schliefe, und versuchte, die Emotionen, die in mir aufbrachen, zurückzuhalten. Als ich meiner Frau hatte weismachen wollen, ich sei in bezahltem Urlaub, hatte sie mir nicht geglaubt. Immer wieder fragte sie, was denn los sei, und wollte alles ganz genau wissen. Ich hatte gelernt, in solchen Momenten forsch und kühn aufzutreten, und so gab ich vor, eine Auseinandersetzung mit dem Direktor gehabt zu haben und nun deshalb eine Auszeit zu nehmen. Aber das ging nicht lange gut. Die Freiwilligenorganisation, in der die junge Frau aktiv gewesen war, kam zum Krankenhaus und hielt dort eine Mahnwache ab. Bald wurde die Geschichte von den Nachrichten aufgegriffen und verbreitete sich schnell im Internet. Meine Frau fragte mich nach der Wahrheit. Ich wich aus. Wieso war die Wahrheit denn so wichtig? Entscheidend war doch, dass ich meiner Familie und mir zuliebe den Mund hielt. Meine Frau jedoch bohrte weiter. Schließlich wollte auch unsere Tochter wissen, was dem Papa passiert sei. Nun hielt ich es nicht länger aus. In meinem Frust sagte ich ihr, ich hab den medizinischen Fehler nicht verursacht. Es war Abteilungsleiter Saw. Das kommt in unserer Branche manchmal vor und der Chef ist gut darin, mit solchen Dingen umzugehen. Ich gehe bald wieder arbeiten, aber ich brauche im Augenblick einfach eine Pause von der chaotischen Atmosphäre, die zurzeit in der Klinik herrscht. Sie glaubte mir nicht und sprach nicht mehr mit mir. Jeden Tag ging sie irgendwo hin, wohl in den Tempel, um dort Opfergaben für Buddha darzubringen, wanderte in der Gegend umher und kam erst spät in der Nacht zurück. Auch unsere Tochter schien das mitzubekommen und begann nun ebenfalls, mich zu meiden. An einem Sonntagabend, als ich allein zu Hause war und darauf wartete, dass das von mir bestellte Essen geliefert wurde, bekam ich einen Wutanfall. Ich rief meine Frau an und sobald ich durchkam, schimpfte ich drauf los. Glaubst du, ich mache all das zum Spaß? Glaubst du, ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich in so einem Krankenhaus arbeite? Ich arbeite in diesem Scheißladen, um für dich und unsere Tochter zu sorgen. Wie sollen wir denn sonst leben? Die Welt ist nicht gerecht, es gibt Verlierer und Opfer und ich habe mir den Arsch aufgerissen, um für unsere Familie zu sorgen. Und jetzt bin ich erschöpft und will ein bisschen ausruhen und du hältst dich zu mir? Wo zum Teufel bist du? Komm sofort zurück!
Spät in der Nacht kamen meine Frau und meine Tochter nach Hause. Beide sahen niedergeschlagen aus. Sie traten mir gegenüber. Meine Frau sagte, dass wir uns eine Auszeit nehmen sollten und sie mir keine Vorwürfe machen würde, bis die Sache mit der Klinik geklärt sei. Ich stimmte zu und sah da meine Tochter an, einen unterwürfigen Blick einfordernd. Sie hob ihre kleinen Augen und starrte mich an. Sie war anders als ich, in ihrer Persönlichkeit, ihrem Temperament und ihrem Äußeren, und es gefiel mir nicht, dass ihre kleinen Augen das einzige waren, in dem sie mir ähnelte. Wie schön wäre es gewesen, wenn sie zusätzlich zu allem anderen die Augen ihrer Mutter gehabt hätte. Der Gedanke kam plötzlich über meine Lippen.
Mach immer schön, was der Papa dir sagt, hörst du? Dann schenke ich dir eine Augenlidoperation, wenn du aufs College gehst.
Wieso denn das? Willst du mich auch noch umbringen? Diese Worte kamen so beiläufig aus ihrem Mund, dass sowohl ich als auch meine Frau erstarrten. Sprachlos stand ich da. Und mein Körper begann zu zittern. Doch meine Tochter nahm ihren verächtlichen Blick nicht zurück. Unwillkürlich hob sich meine Hand. Da stellte sich meine Frau zwischen uns. Während sie meinen bebenden Körper abblockte, schrie sie mich immer wieder an, aber ich konnte sie nicht hören. Als ich mich auf meine Tochter stürzen wollte, drückte mich meine Frau voller Verzweiflung zur Seite. Ich schubste sie reflexartig zurück. Sie stieß einen kurzen Schrei aus und knallte mit dem Körper gegen die Kommode. Als ich wieder zur Besinnung kam, saß meine Tochter neben meiner Frau, die auf dem Boden lag, und rief in größter Eile irgendwo an. Ich hockte nur da und starrte ungläubig auf das, was sich vor meinen Augen abspielte. Der Arzt empfahl ein paar Tage Krankenhausaufenthalt, da meine Frau ihre Prellungen behandeln lassen und sich ein paar Tage ausruhen müsse. Sie lag in ihrem Einzelzimmer auf dem Bett und ihre trüben Augen wichen meinem Blick aus. Auch als ich mich entschuldigte und sagte, es werde nie wieder vorkommen, blieb sie stumm. Sie wandte sich von mir ab und drehte sich zum Fenster. Ich setzte mich auf den Besucherstuhl und fuhr mir mit den Händen über das Gesicht. Ich schluckte meine Tränen hinunter und schüttelte den Kopf. Wie viel Zeit war vergangen? Ich hörte die Stimme meiner Frau. »Hast du geglaubt, du würdest uns beschützen?« Ich sah auf und erblickte ihr hageres Gesicht, das am Krankenhausbett lehnte. »Du musst deine Arbeit nicht mehr machen, um uns zu beschützen.« Ich zögerte einen Moment, dann fragte ich, »Was meinst du?« Sie schloss die Augen. Ich räusperte mich. »Wenn du deine Familie schützen wolltest, hättest du ehrlich zu deiner Familie sein sollen.« Sie verlangte die Wahrheit. Doch ich konnte ihr nicht antworten. Ich hatte das Gefühl, in dem Moment, in dem ich den Mund aufmachte und ihr sagte, was ich getan hatte, würde sie mich verurteilen. Ich konnte nichts sagen. Als sie ein paar Tage später aus dem Krankenhaus entlassen wurde, schien sie in die Normalität zurückgekehrt zu sein. Zwar wirkte sie noch etwas angeschlagen, aber das würde sich mit der Zeit geben, dachte ich. Genau zu dieser Zeit bekam ich die Mitteilung der Klinik, dass ich wieder anfangen könne, und so ging ich von Neuem zur Arbeit, als wäre nichts geschehen. Als ich nach Hause kam, waren meine Frau und meine Tochter weg. Das war's. Für mich war es das Ende. Meine Frau und meine Tochter waren irgendwohin verschwunden und ließen nichts mehr von sich hören. Ich hatte versucht, mir eine eigene, intakte Familie aufzubauen. Ein eigenes Heim, das sich von dem elenden Haushalt meiner Kindheit unterschied. Aber all das lag jetzt in Trümmern. Ich konnte nicht einschlafen, ohne mich vorher zu betrinken. Nachdem ich ein paar Tage nicht gearbeitet hatte, rief mich der Direktor an. Da platzte alles aus mir heraus, dass meine Familie zerbrochen und ich im Begriff sei, den Verstand zu verlieren. Er spottete und sagte, ich solle mir mal eine schöne Auszeit nehmen. Er nahm mich überhaupt nicht ernst. Und so beschloss ich, ihm gehörig eins auszuwischen. Wenn er mich wie Dreck behandelte, würde ich ihn mit in die Hölle schleifen. Nur so könnte ich mein ruiniertes Leben wieder gut machen. Ich sammelte alle Beweise, die ich über die Korruption der Klinik finden konnte, und speicherte sie in einer Cloud. Immer weiter suchte ich nach meiner Frau und meiner Tochter, und immer weiter zerbrach ich daran. Die korrupten Machenschaften der Klinik aufzudecken bedeutete, Zeuge meiner eigenen Skrupellosigkeit zu sein, und die Schuldgefühle, die ich meiner Frau und meiner Tochter gegenüber empfand, vermischten sich mit denen gegenüber der Patientin, die ich getötet hatte, und schnürten mir die Luft ab. Es war schmerzhaft und ekelerregend. So wurde der Alkohol zu meinem Zufluchtsort und meinem vermeintlichen Ausweg. Mein Leben wurde unerträglich. Ständig musste ich mich betrinken, und bald schon hatte ich meinen Alltag nicht mehr im Griff. Es war so weit gekommen, dass ich nicht nur meine Frau und meine Tochter, sondern zuerst mich selbst finden musste. Ich ging in meinem Haus zugrunde, das zugepflastert war mit Mitteilungen, die mir die bevorstehende Zwangsverpfändung ankündigten. Da fand ich heraus, dass sich meine Frau und meine Tochter in Daegu befanden. Ich nahm meine letzte Kraft zusammen, packte meine Sachen und machte mich auf den Weg zum Hauptbahnhof. Während ich mein Ticket für den KTX-Schnellzug in der Hand auf den Zug nach Daegu wartete und mir die Gesichter meiner Frau und meiner Tochter jenseits der Bahnsteigsperre vorstellte, zitterte ich am ganzen Körper und mir rann der kalte Schweiß. Da zerriss ich die Fahrkarte, drehte mich um und rannte weg. Ich lief auf die Toilette, erbrach mich und wurde ohnmächtig. Als ich aufwachte, trug ich nur noch meine Hose und mein T-Shirt. Mein schöner Pullover, meine handgefertigten Schuhe, mein Portemonnaie und meine Tasche waren längst gestohlen worden. Ich stand barfuß da und sah im Vorraum der Toilette in den Spiegel. Dort im Spiegel sah ich wieder das Gesicht meiner Frau und meiner Tochter. Ihre Gesichter verwandelten sich in mein eigenes verwirrtes Gesicht und ich schlug meinen Kopf gegen den Spiegel. Von da an war ich nicht mehr in der Lage, den Bahnhof von Seoul zu verlassen. Die Leute nannten mich einen Obdachlosen und die anderen Obdachlosen nannten mich Dokgo, der Name eines toten alten Mannes und als mein neuer Name nicht schlecht. Ich war nun am Hauptbahnhof angekommen, ging weiter nach Höchondong und checkte in einem Hotelzimmer mit Badewanne ein. Ich füllte die Wanne mit heißem Wasser und legte mich hinein. Als ich zu schwitzen begann, trank ich Maisbartee. Alle 4 Flaschen, die ich mitgebracht hatte. Dann wusch ich mich sorgfältig in der Badewanne. Ich ging zur Toilette, um Wasser zu lassen, so ausgiebig, als wollte ich all die schmutzigen Dinge in meinem Körper loswerden. Nachdem ich noch einmal geduscht und mir die Zähne geputzt hatte, verließ ich das Bad und legte mich zum Schlafen ins Bett. Der nächste Morgen. Ich wachte auf, zog mich an und ging hinaus auf die Straße. Ich hatte Hunger, aber ein leerer Magen war nicht so schlimm. Da ich schon angefangen hatte, mich zu entleeren, würde ich sicher ein paar Tage ohne Essen auskommen. Das würde mir helfen, bei Verstand zu bleiben. Der Hauptbahnhof kam in Sicht und plötzlich begann mein Herz schneller zu schlagen. Nach ein paar Ampeln erreichte ich den Bahnhofsvorplatz. Eine Organisation verteilte gerade Atemschutzmasken an Obdachlose. Der Anblick der Obdachlosen, die Masken trugen, wirkte ausgesprochen unnatürlich. War es zu ihrem eigenen Schutz oder weil sie eine potenzielle Infektionsquelle darstellten? Wahrscheinlich beides. Mit Maske sahen alle gleich aus. Jeder war nur ein Virus namens Mensch. Ansteckungsquelle und Ansteckungsopfer zugleich. Ein Virus, das den Planeten seit Zehntausenden von Jahren plagte. Als ich nun wieder mit meinem Ticket nach Daegu dastand, erinnerte ich mich daran, wie ich hier vor 4 Jahren zusammengebrochen war. Dieses Mal jedoch war ich nicht allein. Eine Einkaufstüte des 24-Stunden-Ladens und eine Lunchbox in der Hand kam die Chefin auf mich zu. Obwohl ich gesagt hatte, das sei nicht nötig, hatte sie darauf bestanden, sich von mir zu verabschieden. Wir hätten uns am Seouler Hauptbahnhof kennengelernt, also sollten wir uns auch am Seouler Hauptbahnhof voneinander verabschieden, so ihr Argument. Da war etwas Wahres dran. Ich ließ mich überzeugen. Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, auf ihre Hilfe angewiesen zu sein. Denn falls ich auch dieses Mal wieder auf die Idee kommen sollte, meine Fahrkarte zu zerreißen, zur Toilette zu rennen, mir den Kopf einzuschlagen und bewusstlos zusammenzubrechen, würde sie mich hoffentlich davon abhalten. Das mochtest du doch immer so gern. Die Chefin reichte mir die Plastiktüte. Darin befanden sich eine Lunchbox Deluxe und eine Flasche Maisbartee. Ich starrte die Sachen eine Weile an, ohne etwas sagen zu können. Ich wollte dich eigentlich nicht gehen lassen, aber wo du in diesen Krisenzeiten nach Daegu ziehen willst, um dort mitzuhelfen, kann ich dich ja nicht davon abhalten. Du hast hier richtige Einstellung. Du wirst auch dort gut zurechtkommen. Pass auf dich auf. Weißt du, die Leute aus der Nachbarschaft haben unseren Laden immer den unbequemen Laden genannt.
Das wussten sie?
Ja. Wir haben nicht so viele Waren und kein so breites Angebot und im Vergleich zu anderen Läden auch weniger Rabattaktionen. Über die Preise feilschen, wie in den kleinen Gassenlädchen, kann man bei uns auch nicht. Es gibt halt eine Menge Unannehmlichkeiten.
Frau Joms kleiner Laden der großen Unannehmlichkeiten.
Als du gekommen bist, wurde alles etwas annehmlicher. Für die Kunden und für mich. Aber jetzt wird es wieder unbequem werden.
Wieso?
Wieso? Komm wieder, wenn du deine Arbeit in Daegu erledigt hast. Und arbeite dort nicht nur. Du musst unbedingt deine Familie treffen.
Nanu?
Hatte ich ihr denn erzählt, dass meine Frau und meine Tochter in Daegu waren? Ließ mein Gedächtnis wieder nach? Die Chefin hatte wohl ein bisschen etwas von dem Gott, an den sie glaubte. Wie konnte sie im Voraus wissen und erkennen, was in mir vorging? Es waren nicht die Götter in Weiß, die in dieser Welt Göttlichkeit erlangten. Es waren Menschen wie Frau Yom, die anderen Menschen stets voller Mitgefühl begegnete. Ich umarmte sie und sagte leise, ich hätte sterben sollen. Aber sie haben mich gerettet. Und auch wenn ich mich dafür schäme, ich werde weiterleben. Ohne etwas zu sagen, hielt sie mich fest und klopfte mir mit ihrer kleinen Hand auf den Rücken. Als ich in den Zug einstieg und mich auf meinen reservierten Platz setzte, begannen die Tränen zu fließen. Ich konnte es kaum erwarten, loszufahren. Ich wollte, dass der Zug schnell genug fuhr, um meine Tränen wegzublasen und mich in einem Atemzug nach Daegu beförderte. Und als spürte er meine Ungeduld, setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Und als wir aus dem Hauptbahnhof herausfuhren, glaubte ich, durch das Fenster die Straße zum Laden erkennen zu können. Und auch den kleinen Laden, in dem es so unbeschreiblich unbequem zuging, dort im Viertel Chongpadong, auf dem blauen Hügel. Der Zug fuhr auf die Brücke über den Fluss Han. Das morgendliche Sonnenlicht tanzte glitzernd auf der Wasseroberfläche. Ich habe gesagt, dass ich den Seouler Hauptbahnhof und seine Umgebung nicht mehr verlassen hätte, seit ich dort als Obdachloser lebte. Einmal aber habe ich mich hierher an den Fluss begeben. Ich war auf die Brücke geklettert und wollte mich in den Fluss stürzen. Ich habe es nicht geschafft. Mein Plan war gewesen, den Winter im 24-Stunden-Laden zu verbringen und dann von der Mapo-Brücke oder der Wonhyo-Brücke zu springen. Aber ich glaube, jetzt weiß ich es. Flüsse sind nicht dazu da, dass man in ihnen ertrinkt, sondern dazu, dass man sie überquert. Und auch Brücken sind zum Überqueren da, nicht zum Hinunterspringen. Die Tränen wollten nicht aufhören. Ich schämte mich. Aber ich habe mich für das Leben entschieden. Ich habe mich entschieden, mit meiner Sündhaftigkeit zu leben. Ich würde helfen, wo ich helfen konnte, würde teilen, was ich teilen konnte, und ich würde nicht nach meinem Anteil gieren. Ich würde mich bemühen, andere mit den Fähigkeiten zu retten, mit denen ich mich selbst gerettet habe. Ich würde meine Familie aufsuchen, um mich zu entschuldigen. Wenn sie mich nicht sehen wollten, würde ich reumütig umkehren. Ich würde mich daran erinnern, dass das Leben einen Sinn hat und immer weitergeht. Und ich würde es annehmen. Der Zug überquerte den Fluss. Die Tränen hörten auf.
Am Morgen vorgelesen. Frau Joms kleiner Laden der großen Hoffnungen. Das Buch von Kim Ho-yeon in der Übersetzung aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks. Gelesen von Il Yong Kim. Und das war die letzte Folge dieser Reihe, bevor es dann hier Montag nordseeisch weitergeht mit Amrum von Hark Bohm. Mischa Kreiskont, bis gleich.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 9 Uhr mit Martin Wilhelmi. Israel will auch ohne Waffennachschub aus den USA in der Stadt Rafah weiter gegen die Hamas kämpfen. Das hat Premierminister Netanyahu bekräftigt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Inken Henkel.
Netanyahu sagte wörtlich, wenn es sein muss, werden wir mit unseren Fingernägeln kämpfen. Ein israelischer Militärsprecher betonte, dass es genug Munition für die geplanten Einsätze gibt, auch für die Großoffensive in Rafah. Gestern hatten die USA damit gedroht, im Falle einer Invasion in der Stadt im südlichen Gazastreifen keine Angriffswaffen mehr zur Verfügung zu stellen. Auch in Deutschland gibt es Diskussionen über künftige Waffenlieferungen an Israel. Das sagte Verteidigungsminister Pistorius im ZDF.
Darüber wird gegenwärtig beraten. Ich kann das noch nicht beantworten. Dafür liegt die Zuständigkeit zunächst im Kanzleramt und beim Außenministerium. Ich bin jetzt hier in Washington. Wir haben uns darüber natürlich hinter verschlossenen Türen ausgetauscht. Aber es ist nicht meine Rolle, dazu jetzt.